bei dir im Leben diesen einen Punkt gab. Aber es gab ihn wahrscheinlich. Falls nicht, dann hör gut zu. Und zwar, als Kind hast du darauf hingefiebert, wann kommt endlich Weihnachten? Und jetzt, so nach dem Motto, schon wieder Weihnachten. Ging viel zu schnell. Und dieses endlich Weihnachten, wo man es gar nicht erwarten kann, bis der 24. Dezember, bis der 25., der 26. Dezember endlich da ist. Als Kind wartest du darauf und du sagst, boah, wann kommt das? Und endlich ist Weihnachten. Und als Erwachsener sagst du, nur bloß noch 4 Tage dazwischen, zwischen jetzt und Weihnachten. Das muss noch abgearbeitet werden, das muss noch erledigt werden vor Jahresende. Und das muss noch vor dem Fest angeschafft, gekauft werden. Die Geschenke müssen noch verpackt werden. Ich weiß nicht, wann es bei dir den Punkt gab, wo sich das gewendet hat. Von diesem endlich Weihnachten, wann ist denn endlich Weihnachten, hin zu, oh, ging das schon wieder so schnell. Und dieses Jahr ist es ja besonders extrem. Dieses Jahr ist die kürzeste Adventszeit, die man sich denken kann. Denn 4. Advent und Heiligabend ist ein Tag. Das heißt, wenn du geplant hast, nach dem 4. Advent noch irgendwas zu besorgen, zu erledigen, muss man dich dieses Jahr enttäuschen. Die Zeit gibt's nicht. 4. Advent heißt in dem Fall 24. und am 25. ist dann schließlich Weihnachten. Aber wir wollen mit dieser Gottesdienstreihe endlich Weihnachten ein Stück zurückkommen zu dem, wo wir alle noch etwas kleiner waren, wo wir mit leuchtenden Augen auf Weihnachten gewartet haben und wo wir es kaum erwarten konnten, dass endlich Weihnachten ist. Und wir wollen ein Stück zu dem zurückkommen, wo sich noch nicht so viel Betriebsamkeit eingeschlichen hat und noch nicht so viel Hin- und Hergerissensein eingeschlichen hat. Wer braucht schon eigentlich Weihnachten? Wer braucht denn eigentlich Weihnachten? Das ist so der Subtitle der Gottesdienstreihe. Und wir haben uns mit 2 Sachen in den letzten beiden Wochen beschäftigt. Die Welt brauchte Weihnachten zur damaligen Zeit und Gott braucht Weihnachten, um seine Liebe an den Mann zu bringen, auf die Welt zu bringen. Und heute geht es weiter mit, wir brauchen Weihnachten oder du brauchst Weihnachten. Wenn du es sagst, das hat mir gerade noch gefehlt, dann bitte ich um etwas Geduld. Und ich hoffe, dass nach der Predigt das klarer ist, wenn du sagst, ja, ich brauche Weihnachten. Das steht sowas von fest, dass ich dieses Jahr Weihnachten brauche und dass ich überhaupt Weihnachten brauche. Und dazu wollen wir eintauchen in die Weihnachtserzählung, in die Weihnachtsgeschichte, wie sie der Apostel, wie sie der Evangelist Matthäus uns schildert. Ich möchte mit euch die Verse lesen, wo es um Josef geht, dem Mann von Maria, wie der Engel ihm erscheint und welche Botschaft er ihm mitgibt. Matthäus 1, wer seine Bibel dabei hat, kramt sie raus, oder wer ein Telefon dabei hat, sucht mit. Matthäus 1, das erste Buch im Neuen Testament. Und dort lese ich die ab Vers 18. Und wir werden uns mit einem nach dem anderen Vers beschäftigen. Also erstmal Vers 18 und 19. Und die möchte ich auch direkt lesen. Normalerweise solltet ihr mitlesen können hier hinter mir. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, also ich lese da vorne mit, weil ich hier eine andere Übersetzung habe. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Verlobungen waren damals anders als heute. Verlobung beinhaltete damals schon einen Ehevertrag. Das heißt, damit war das ganze Ding schon in Sack und Tüten. Keine Probezeit, sondern schon unterschrieben. Und damals galten Maria und Josef in ihrer Gesellschaft schon bereits als verheiratetes Paar. Das heißt, erstens, kein anderer Mann durfte sich irgendwelche Hoffnungen noch ausmalen, weil das Ding schon gefrühstückt war, die aber noch nicht zusammen gelebt haben. Sie sind aber rechtsverbindlich einander versprochen. Das heißt, wenn man das Ding wieder auflösen wollte, dann muss man sozusagen einen Aufhebungsvertrag machen. Die Steuerklasse ist also gewechselt. Wenn du deine Bewerbung schreibst, dann steht nicht mehr Single drin, sondern da steht drin verheiratet oder verlobt. Im Personalausweis steht schon verheiratet drin. So war das bei Maria und Josef. Wenn sie ihr Profil angelegt haben bei LinkedIn oder bei Facebook, dann steht da nicht mehr Beziehungsstatus, was auch immer, sondern steht drin verheiratet. Das heißt in dem Fall verlobt. Und die Menschen sprachen Maria wahrscheinlich schon mit ihrem neuen Familiennamen an. Also Maria, keine Ahnung, wie Josef mit Nachnamen hieß. Er hieß nicht Christus, also Jesus Christus heißt nicht Jesus, Herr Christus, so Josef Christus und so weiter. Wie auch immer er hieß, die Leute sprachen Maria mit ihrem neuen Nachnamen an, mit dem Namen von Josef. Und diese Verlobungszeit, die dauerte etwa ein Jahr, das war die Phase, in der Maria und Josef in diesem Moment, als der Engel spricht Waren. Und danach sollte die Hochzeit kommen und schließlich auch Vollzug der Ehe, Sexualität und so weiter. Und dann kommt der Abend, wo wahrscheinlich bei einem der gemeinsamen Abendessen Maria die vier Worte in den Mund nimmt, die jeden Mann in Alarmbereitschaft versetzen. Wir müssen reden. Ich merke schon, die Männer, die sind still jetzt. Die wissen, die sind dafür trainiert, diese vier Worte, die richten was bei ihnen an. Wir müssen reden. Schatz, wir müssen reden. Das ist das vierte Wort dazu, je nachdem, was gerade los ist. Vielleicht hatte er ihre anderen Essgewohnheiten beobachtet. Vielleicht hat er irgendwie schon gemerkt, na, mit den Stimmungen, das ist irgendwie seltsam bei meiner Verlobten. Irgendwas stimmt da nicht ganz. Ich kenne sie eigentlich anders. So wie ich sie kennengelernt habe, ist sie nicht mehr ganz. Und man kann davon ausgehen, dass Maria versucht hat, mit vielen, vielen, vielen Worten ihm zu erklären, was mit ihr los ist. Ich meine, sie musste das ja selber erstmal verkraften. Sie musste ja selber erstmal damit klarkommen und für sich selbst Worte finden. Der Heilige Geist kam über mich. Wie erklärst du das jemandem? Wie erklärst du das deiner Mutter? Wie erklärst du das deinen Freundinnen, deinen Freunden? Wie heißt er? Wie sieht er aus? Was macht er? Wie riecht er? Was auch immer. Das sind ja alles die Sachen, die dann sofort in den Kopf kommen. Und irgendwie erzählte sie ihm dann doch von dem Besuch des Engels. So können wir uns das vorstellen. Und erzählte ihm, ja, ich soll die Mutter des Messias werden. Und ich kann mir schon vorstellen, also als Mann, du bist dort erstmal irgendwie geflasht. Deine Verlobte ist schwanger, Nummer eins, geht gar nicht. Und du denkst dir alles Mögliche aus, was ist da gelaufen? Und dann denkst du dir auf, was wird jetzt laufen? Jedenfalls konnte sie offenbar dem Josef nicht so ganz überzeugen, denn er haderte noch mit dem Gedanken, er gedachte, sie heimlich zu entlassen. Das sagt was aus über ihn als Mann. Er will seine Verlobte nicht öffentlich bloßstellen. Wenn sowas rauskommt, dass nicht Josef der Vater ist, wenn Josef der Vater, der leibliche Vater wäre, sie Sex gehabt hätten und so weiter, dann wäre das so, ach, das geht eigentlich gar nicht, aber es ist halt so. Aber Josef ist nicht der Vater und das geht schon mal überhaupt nicht. Und jetzt, was macht Josef? Er wird als gerecht bezeichnet, gerecht ist ein anderes Wort für das, was wir heute mit gerecht verstehen. Gerecht heute würde bedeuten, okay, Josef, du hast das Recht, deine Frau zu entlassen. Du hast das Recht, deine Frau die Verlobung aufzulösen. Für sie wäre das der Genickbruch gewesen. Sie als verlobte Frau, die schwanger ist, sie kann nie wieder verheiratet werden. Also für sie steht unglaublich viel auf dem Spiel. Ihre Karriere als Mutter, ihre Karriere als Frau, die ist in dem Moment unwiderruflich geknickt. Das ist vorbei bei ihr mit ihrer Lebensplanung. Und Josef, gerecht, heißt in dem Fall gütig, gutmütig, großmütig, der die Barmherzigkeit Gottes dem Menschen ans Herz bringen möchte. Er will offenbar nicht diese Schande, die jetzt droht für Maria, für ihre Familie, für ihre Eltern, für ihre erweiterte Familie, für das ganze Dorf, aus der sie herkam, das ist ein Skandal, der da passiert, den will er nicht öffentlich machen. Das muss man ihm zugutehalten. Und Josef will sie eher heimlich entlassen und will nicht ein Riesending draus machen. Er hätte ja viel Anlass dazu, seine eigene Ehre herzustellen. Und an der Stelle muss er ja laut werden und sagen, hey Leute, ich habe damit nichts zu tun. Sucht euch jemand aus, der es war, aber ich war es nicht. Josef wollte sie heimlich entlassen. Das heißt, er hatte schon geplant, da auch auf einiges an Dingen, die ihm zustehen, zu verzichten. Und dann ging es weiter in der Begebenheit. Während er aber dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Josef wird also Traumpartner von Maria. Denn Maria, der ist ja auch ein Engel erschienen. Und sie hat auch so eine Sprache plötzlich drauf gehabt. Die ersten beiden Kapitel im Matthäus-Evangelium, die sind interessanterweise von mehreren Träumen geprägt. Es scheint so, als ob Gott durch Träume dort ganz speziell zu Menschen spricht, um Einfluss zu nehmen auf die Geschichte. Josef träumt hier als erstes, dann wird von den drei Weisen gesprochen aus dem Morgenland, die träumen, als sie dann das Baby entdeckt haben, dass sie einen anderen Weg zurücknehmen. Und dann träumt Josef wieder und er sagt, ihm wird gesagt im Traum, er soll nach Ägypten gehen. Dann träumt er in Ägypten wieder und sagt, er soll nach Bethlehem zurückkommen. Und so merkt man, dass Gott auf diese übernatürliche Weise eingreift. Und in den ganzen ersten beiden Kapiteln sieht man deutlich, Gott ist derjenige, der hier das Zepter in der Hand hat. Gott ist derjenige, der die Geschichte an dieser Stelle lenkt. Was erfährt Josef von dem Engel in seinem Traum? Welche Fakten erfährt er? Denn jetzt ist ja sozusagen der Tag der Wahrheit. Endlich spricht sozusagen der Urheber, der Vater des Kindes oder der entfernterweise was damit zu tun hat. Das Erste, was Josef erfährt, ist, dass Engel das Kind ist von dem Heiligen Geist. Also erstmal nicht von einem anderen Mann. Und das ist für Josef erstmal so, jetzt macht es nicht einfacher. Aber als Mann bist du da in gewisser Weise entlastet. Wenn ein anderer Mann mit einer Frau schläft, fühlst du dich geschlagen. Bei einem Engel Heiligen Geist ist es was ganz anderes. Das ist eine andere Liga. Da sagst du, okay, ich bin Mensch, der ist göttlich, das passt nicht zusammen. Aber zumindest ist Josef aus dieser Konkurrenzfalle raus. Und das ist erstmal hilfreich für ihn. Das ist eine wichtige Information, die seine Emotionen bekommen. Das Y-Chromosom für das Geschlecht des Kindes, also Junge XY, Mädchen XX, das muss irgendwo herkommen. Und hier hat offenbar Gott in die Geschichte eingegriffen. Maria hätte selbst keinen Jungen zur Welt bekommen können. Sie hat nur XX als Chromosomen und für Jungen brauchst du mindestens eins von den Y-Typen. Und das kommt von Gott. Dass sie schwanger ist, ist ein Wunder und es ist ein Eingriff Gottes. Und hier geschieht etwas, was man mit Naturgesetzen und mit Wissenschaft nicht erklären kann. Ohne die Jungfrauengeburt gäbe es also keinen Sohn Gottes. Ohne die Jungfrauengeburt gäbe es kein Evangelium, keine Rettung, keine Hoffnung, keinen Jesus Christus. Das ist das Erste, was Josef hier erfährt. Heiliger Geist. Da ist das Kind her, da kommt es her, da hat es seinen Ursprung. Es hat also etwas Übernatürliches. Nummer zwei. Josef erfährt, welchen Namen er sein Kind geben soll. Und an der Stelle müssen wir etwas weiter nachdenken. Denn zur damaligen Zeit haben Namen noch eine stärkere Bedeutung gehabt als heute. Es gibt heute auch viele Eltern, die sich damit beschäftigen. Wie soll mein Kind heißen und welche Bedeutung hat der Name? Und was soll der Name über das Kind aussagen? Damals hat man in den Namen gelebt. Und für manche war das schon das Orakel des Lebens, wie der Name des Kindes lautet. Und der Name Jesus, das ist ja jetzt der Deutsche und ich gehe mal nicht davon aus, dass der Engel mit Josef Deutsch gesprochen hat. Damals hat der Engel wahrscheinlich mit Josef Aramäisch gesprochen, was so seine Sprache war. Und dort lautet der Name Jeshua. Jeshua oder Jeschuach. Und dieser Name erinnert in Josefs Ohren ganz, ganz, ganz doll an jemanden in der Geschichte, den es schon mal gab. Denn der Name bedeutet, Jeshua bedeutet, Gott ist Rettung, Gott rettet. Und dieses ganz starke Geschichtsbewusstsein, was die Israeliten damals hatten, das geht zurück bis zum Werden des Volkes, bis zu Mose und bis zu seinem Nachfolger Joshua auf Englisch ausgesprochen. Das heißt, dieser Name Jeshua erinnert Josef sofort an Josua in Verbindung mit Gott rettet. Denn damals war es so, dass unter Josua endlich das Volk das Land bekommen hat, das es bekommen sollte. Josua hat das Volk von den Feinden gerettet. Das versprochene Land ist unter Josua eingenommen worden. Und irgendwie klingeln da bei Josua so ein paar Glöckchen. Nicht bei Josua, bei Josef so ein paar Glöckchen. Die Juden warteten auf einen neuen Josua, auf einen neuen Jeshua, auf einen neuen Krieger, auf einen neuen Kämpfer, der das Volk endlich befreit. Und das war für ihn sowas von sicher. Deshalb soll Josef sein Kind Jesus nennen. Und an der Stelle macht das Ganze für ihn wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Sinn. Und Josef weiß natürlich, warum ein Volk so einen Josua, so einen Krieger, so einen Kämpfer braucht. Weil sie unter dem Römischen Reich litten, weil sie ein Vasallenstaat waren, weil sie eine unglaubliche Steuerlast von über 70% hatten. Wenn du von A nach B gehst, musst du unterwegs dreimal Steuern zahlen. Wenn du in eine Großstadt gehst, wenn du deine Dienstleistungen verkaufen musst, musst du unterwegs dreimal Steuern zahlen. Wenn du deine Waren verkaufen willst, von A nach B musst du Steuern zahlen. Das Land ist unfrei. Jeden Tag hat jeder Israelit unter dieser Last geächtzt und darauf gewartet. Wir brauchen Befreiung. Hier muss was kommen. Klar, dass Josef hier versteht, yes, endlich kommt der neue Josua. Und dann wird auch geschrieben, was er tun wird. Denn er wird sein Volk retten. Und innerlich schreit alles auf, wenn Josef sagt, endlich Rettung. Und was kommt dann? Von seinen Sünden. So what? Gott, was soll das? Sünde? Ich weiß, wovon unser Volk gerettet werden soll. Unsere Sünden, guck doch mal die Römer an. Uns, wir. Hier in der Bedürfnispyramide steht nicht unsere Sünden. Bei dem, was ich brauche, was jetzt unbedingt notwendig ist, was jetzt unbedingt passieren müsste. Das gab es nicht. Und ich gehe davon aus, dass Josef in dem Moment alles, was sich jetzt so langsam wieder herauskristallisiert hat und wo er Klarheit bekommen hat und so ein Raster bekommen hat, das bricht in dem Moment zusammen wie so ein Kartenhaus und sagt, okay, er wird sein Volk retten von seinen Sünden, von unseren Sünden. Er ist ja Angehöriger des Volkes. Das ist kein gefühltes Bedürfnis. Befreiung vom Staat, ja, aber von den Sünden? Wir brauchen einen Krieger, wir brauchen einen Retter, wir brauchen einen neuen Josua, der endlich uns wieder zu einem freien Land macht, zu dem, was wir einmal waren. Gott hat so viel verheißen an Abraham. Gott will alle Völker segnen durch uns als Volk. Dazu brauchen wir einen neuen Josua, keinen Retter von Sünden. Was soll denn das? Warum ist es so, dass es kaum jemanden bewegt, wenn wir hören, Gott sandte Jesus, um uns von unserer Sünde zu befreien? Und das ist so ähnlich wie manche verkürzte Jesus-Vorstellungen heute. Denn wir haben ja auch unsere Vorstellung, wofür braucht man denn in Jesus? Okay, es gibt aber manche Herausforderungen, die ich in meinem Leben habe. Es gibt berufliche Herausforderungen, da brauche ich Jesus. Es gibt Lebensentscheidungen, da brauche ich Jesus dazu. Bei Kindern oder in der Schule oder in der Uni ist es so, ich schreibe eine Klausur, einen Test, eine Prüfung, da brauche ich Jesus, da bete ich, auch wenn ich nicht gelernt habe. Ich kann zu Jesus beten, kann ihn fragen, Jesus, hilf mir, Jesus macht das und das für mich. Wir haben alle unsere Vorstellungen, wofür wir Jesus brauchen, wofür er da sein soll. Und das sind verkürzte Darstellungen. Das ist nur ein Teil der Realität. Wenn du mit dieser Vorstellung an Jesus herantrittst, wenn du sagst, Jesus, ich will ein Leben mit dir beginnen, will dir nachfolgen, und das ist dein Jesusbild, dann wirst du enttäuscht werden. Dann wirst du nämlich nicht den Jesus kennenlernen, der er wirklich ist. Gott will aber, und deshalb sagt er das dem Josef hier, Gott will zu dem Problem der Welt vordringen. Wenn er in Jesus zur Welt kommt, will er zum Problem der Welt vordringen. Und das Problem der Welt steht hier in den letzten beiden Worten. Die Sünde der Welt, das ist das Kernproblem. Wenn du die Nachrichten anmachst, wenn du dein eigenes Leben anguckst, du merkst, Sünde ist an allen Ecken und Stellen. Und Sünde hängt wie so eine Wolkendecke über der Welt drüber. Sünde verhindert Liebe, Sünde verhindert Zuneigung, Sünde verhindert Offenheit. Sünde zerstört Menschen, sie macht Menschen kaputt, sie versklavt Menschen, sie hält Menschen klein, sie sorgt dafür, dass Menschen geringer von sich denken, als sie eigentlich denken. Sünde führt unweigerlich zum Tod, zum innerlichen Tod, zum äußeren Tod. Und schnell reduzieren wir das Kommen von Jesus als Messias nur auf, Jesus ist gekommen, damit die Sünde wegkommt. Sündenvergebung. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Vielleicht erlebst du so einen Kreislauf. Du baust Mist. Im theologischen Sinn oder als Christ sagst du, ich sündige. Jo, Nummer eins. Dann kannst du zu Jesus gehen und sagen, Jesus vergib mir. Bam, Jesus vergib. Tschack, tschack, Konto auf null zurückgesetzt. Ich sündige wieder. Jesus vergib mir. Ich sündige wieder. Jesus vergib mir. Und so weiter. So geht das ganze Leben. Es kann das ganze Leben so gehen. Und es gibt tatsächlich Christen, für die ist das Ganze, was sie mit Jesus erleben. Jesus ist für sie der Sündenzähler auf Nullsteller, damit sie wieder vor Gott bei Null anfangen können. Wir können nicht nach Gottes Maßstab leben und so schnell können wir auch Weihnachten reduzieren. Gott ist gekommen, weil wir nicht nach Gottes Maßstab leben können. Also braucht es jemand, der für uns Gottes Maßstab erfüllt. Dazu kommt Jesus auf die Welt, er erfüllt Gottes Maßstab, wir bekommen die Vergebung unserer Sünden, ab geht's in den Himmel irgendwann, wenn wir sterben. Aber das ist etwas zu wenig. Das ist reduziert auf so nach dem Motto, nobody is perfect, aber Gott vergibt. Tschack, bums aus, fertig. Das ist nicht ganz falsch, aber das ist absolut unvollständig. Das ist gar kein Evangelium. Und die Botschaft von Weihnachten, die ist viel größer als das. Und das, was Josef hier hört, ist viel größer und viel besser als das. Und dennoch ist es für manche von uns so diese Erfahrung. Ich sündige, Vergebung, Punktekonto geht auf Null. Ich sündige, Vergebung, Punktekonto geht wieder auf Null. Jesus kam aber nicht, um nur zu vergeben. Was hier steht ist, er wird sein Volk retten von Sünde. Er wird es befreien von Sünde. Retten heißt, es ist in Sicherheit gebracht. Es gibt nicht mehr diese erdrückende Last der Sünde, diese Macht der Sünde. Und an dieser Stelle wird Jesus zu diesem Josua, zu diesem Kämpfer, der gegen die Macht der Sünde antritt. Und wenn Josef das verstanden hat, dann wird sein Bild wieder rund. Dann wird es für ihn klar, okay, der müsste kommen, das ist der Herrscher. Jesus sollte die Menschen retten von der Herrschaft der Sünde. Und es ist interessant, wenn wir in das Leben von Jesus reinblicken, finden wir an manchen Stellen deutliche Hinweise darauf. Zum Beispiel, als Jesus zu Jesus die Ehebrecherin gebracht wurde, die in Flagranti ertappt worden war von einigen Männern, wo ich auch nicht weiß, woher die das gesehen haben.
Und die bringen ihn her und sie bringen sie zu Jesus und sagen, hey, sie hat Ehebruch begangen, Jesus, was sollen wir mit ihr machen? Sollen wir sie steinigen? Und Jesus sagt dann nur, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und kurz darauf sagt er, wo sind die, die dich anklagen? Sie sind alle gegangen. Auch ich klage dich nicht an. Und dann kommt ein Satz, den man ganz schnell überlesen kann. Und der heißt in der älteren Übersetzung, sündige hinfort nicht mehr. So einfach. Also als wäre das einfach. Sündige hinfort nicht mehr. Offensichtlich hat Jesus eine Möglichkeit geschaffen, etwas eingebaut, nicht mehr zu sündigen. Den Fluch der Sünde zu zerbrechen, dass er weg ist. Kann man diese Bindung lassen? Kann man Nein sagen? Kann man sagen, stopp, ich sündige nicht mehr? Ich höre auf damit? Und interessanterweise hat ja Jesus versprochen, ich will ihnen Leben geben und will ihnen Leben im Überfluss geben. Und nicht nur das Punktekonto auf Null zurückstellen. Ich will ihnen Leben im Überfluss geben. Also viel mehr als einfach nur wieder auf Null kommen, mit Gott wieder einigermaßen ins Reine kommen. Interessanterweise greift dieses von Sünden gerettet werden auch Paulus später auf. In seinem etwas schwer zu verstehenden Brief an die Römer schreibt er dort explizit und er sagt, die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Da sagt er eindeutig, wir haben offenbar die Wahl, nicht zu sündigen. Wir können es entscheiden, dafür oder dagegen. Wir sind nicht Opfer unserer Emotionen, wir sind nicht Opfer unserer Leidenschaften, wir sind nicht Opfer unserer Umstände, sondern wir können uns entscheiden. Dafür ist Jesus gekommen. Und dann weiter, Römer 6, Vers 13, und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt sie und stellt euch selbst Gott zur Verfügung, die vom Tod zum Leben gekommen sind, als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind und bietet ihm eure Leiber als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Also offensichtlich haben wir eine Option. Wir können uns entscheiden. Wir können uns entscheiden zu sagen, wir sündigen oder eben wir sündigen nicht. Wir tun nicht das, was verkehrt ist, das, was uns von Gott wegbringt. Und Paulus geht hier noch weiter. Dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren. Denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das heißt, je mehr du dich dagegen stellst gegen die Sünde, desto mehr wird Sünde die Macht über dein Leben verlieren. Weil Jesus die Option eingeräumt hat mit seinem Kommen, von der Macht der Sünde frei zu werden. Jesus ist der Kämpfer. Das neue Reich, für das er gekommen ist, ist kein geografisch abgegrenztes Reich wie bei Josua. Er hat für einen Staat gekämpft, für ein Land. Das Reich von Jesus ist kein geografisches Reich, sondern ist das Himmelreich, das Reich der Himmel. Das heißt, dort gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Bei Sünde ist es so, sie macht Dinge kaputt. Denn der Erlös, der aus der Sünde kommt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Römer 6, Vers 23. Sünde tötet immer was. Und sogar vergebene Sünde, die schon wieder bereinigt ist, die kann immer noch töten und Dinge kaputt machen. Und Jesus kam in die Welt, nicht nur um uns zu vergeben, um zu sagen, es ist wieder in Ordnung, sondern er kam in die Welt, um uns zu erlösen, um uns zu befreien von der Bindung der Sünde, von der Macht, die Sünde hat. So wie Paulus das sagt, dann wird die Sünde die Macht über euch verlieren. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dich bewusst entscheidest, ich will nicht sündigen, ich weiß, wohin das führt, ich gehe diesen Weg nicht, dann wird die Macht ihre Sünde über dein Leben verlieren. Durch Jesus hast du einen neuen Meister, der über dir steht. Der Meister ist nicht mehr die Sünde, sondern der Meister ist Jesus. Und wenn du diese Erfahrung machst als Christ und merkst, dieses Stehen, Hinfallen, Aufstehen, Stehen, Hinfallen ist deine Erfahrung, dann sollst du wissen, Sünde ist nicht dein Herr, Sünde ist nicht dein Meister. Das ist eine Lüge und das ist der Meister der Lügen, der dir diese Lüge immer wieder in dein Herz pflanzen will. Lust ist nicht dein Herr, Alkohol ist nicht dein Herr, Pornografie ist nicht dein Herr, Drogen sind nicht dein Herr, Ärger ist nicht dein Herr, Geiz ist nicht dein Herr, Wut ist nicht dein Herr. Gewohnheiten sind nicht dein Herr, schlechte Gewohnheiten sind nicht dein Herr, Eifersucht ist nicht dein Herr. Jesus ist dein Herr, er ist gekommen, um dich zu befreien. Hier sehen wir den Kern davon, er ist gekommen, um dich zu befreien. Und deshalb sagt der Engel dem Josef an der Stelle, er ist gekommen, um sein Volk zu erretten, zu befreien von seinen Sünden. Wenn du sagst, ja, ich glaube nicht so an Jesus, dann will ich dir sagen, Sünde muss nicht dein Herr bleiben. Sünde muss nicht die Macht über deinem Leben behalten. Den wenigsten Menschen ist das bewusst. Sie haben so selbst das Bild von sich und sagen, ich bin da gar nicht so schlecht. Das kommt immer darauf an, welchen Maßstab man anlegt. Wenn ich mich mit anderen Menschen vergleiche, dann schneide ich vielleicht gar nicht so schlecht ab. Den Maßstab, den Gott an unser Leben anlegt, ist aber ein ganz anderer. Und an dem schneiden wir Menschen alle schlecht ab. Und die Lücke, die kann nur er überbrücken. Da können wir uns noch so anstrengen, das wird nicht funktionieren. Deshalb ist es berechtigt zu sagen, jeden Morgen, hey Jesus, ich stelle dir mich selbst zur Verfügung. Ich stelle dir meine Hände zur Verfügung. Ich stelle dir meine Augen zur Verfügung. Ich stelle dir mein Herz zur Verfügung, meine Arme, meine Beine, meinen Leib. Ich gehöre dir mit allem, was ich bin. Und ich stelle es bewusst dir zur Verfügung. Du bist mein Meister, Jesus. Du bist derjenige, der mein König ist. Es ist nicht Sünde herrscht über mich, sondern du bist mein Herr. Über dich, von dir will ich mich prägen lassen. Und das steckt dahinter, wenn der Engel sagt, er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Hier wird Jesus genau dieser Jeshua, dieser Gott ist Rettung. Das heißt das auf Hebräisch. Gott ist Rettung. Und hier wird Jesus als der Kämpfer gezeigt, der Sünde besiegt. Du brauchst keinen Jesus, der eine Lebenshilfe ist. Du brauchst keinen Jesus, der ein neues Gadget ist. Du brauchst keinen Jesus, der eine weitere App ist, wie auf deinem Handy, in deinem Portfolio von Apps und Lebenshilfen, die du dir irgendwo ins Regal gestellt hast oder bereitgelegt hast. Du brauchst den Retter, der das System Sünde in deinem Leben besiegt. Und das brauchst du, wenn du an Jesus noch nicht glaubst, und das brauchst du genauso, wenn du schon an Jesus glaubst, um diesen Glauben zu behalten und dir nicht einreden zu lassen, dass die Sünde über dein Leben herrschen muss. Und dann geht es weiter im Bibeltext. Dies alles geschah aber, jetzt kommt sozusagen der Evangelist Matthäus, der Schreiber, zu Wort. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht. Und jetzt zitiert er eine Stelle aus Jesaja 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Immanuel nennen oder Immanuel, was übersetzt ist, Gott ist mit uns. Wie gesagt, wir haben wie einen Kommentar von dem Evangelisten Matthäus gehört, der alles aufgeschrieben hat von Jesus. Und sein Anliegen war, dass die Angehörigen seines Volkes, die Israeliten, dass sie diese großen Linien vom Alten Testament, von ihrer Heiligen Schrift zu Jesus verstehen können. Ihm war es so wichtig, dass sie sehen können, hey, was jetzt hier passiert ist mitten unter uns, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, das ist schon längst von Gott angekündigt worden. Macht doch die Augen auf, nehmt das wahr. Und dort wird eben geschrieben von einer Jungfrau oder von einer jungen Frau, die schwanger werden soll. Keiner verstand das damals als Jungfrau. Die Schriften im Alten Testament, Jesaja 7, Vers 14, die Bezeichnung, die dort verwendet wurde für Jungfrau, für junge Frau, heißt einfach im damaligen Jargon, die junge Frau wird schwanger werden. Und keiner brauchte damals eine, in Anführungsstrichen, Jungfrau, die schwanger werden sollte, damit man das versteht, weil die Erwartung überhaupt nicht da war, dass eine Jungfrau schwanger wird. Und die Tatsache aber, dass Matthäus und Lukas und die anderen Evangelisten so viel Wert darauf legen, hier ist eine Jungfrau schwanger geworden, hier ist nicht eine junge Frau schwanger geworden, sondern eine Jungfrau, das ist folgende. Wenn du dein Evangelium publik machen willst, dann versuchst du natürlich alle möglichen Ecken rauszubügeln. So würden wir heute eine Kommunikationsstrategie fahren. Alles, was anstößig ist, muss weg. Jungfrau ist anstößig, müsste weg. Und da stellt sich die Frage, warum haben sie es drin gelassen? Warum schreiben Matthäus, warum schreiben Lukas, warum schreiben andere von Jungfrau? Explizit, nicht junge Frau. Also vom Alten Testament her hätte das nicht dastehen müssen. Und sie hätten einfach sagen müssen, okay, komm, schreiben wir einfach junge Frau, ist weniger anstößig. Ersparen wir uns viele Diskussionen in der Kirchengeschichte. Der einzige Grund, warum sie das drin gelassen haben, ist, es stimmt. Es gibt keinen logischeren Grund. Es muss so sein. Die Jungfrau ist schwanger geworden. Wenn sie einfach nur geschrieben hätten, junge Frau, hätte kein Mensch nachgefragt. Aber ihnen war es so wichtig, die Jungfrau ist schwanger geworden. Und in dem Moment war es eindeutig, hey, das ist was Göttliches im Spiel gewesen. Hier ist Gott Mensch geworden. Die Evangelisten hätten das nicht gebraucht. Keiner hätte an ihrer Glaubwürdigkeit gezweifelt. Das Evangelium hätte sich rasend schnell verbreitet. Also ihre Schriften hätten sich genauso verbreitet. Aber auf der anderen Seite wäre ihnen die Grundlage entzogen gewesen. Nämlich ohne junge Frau kein Sohn Gottes.
Wichtiger aber ist der Name, der dort im Propheten Jesaja schon vorher angedeutet wurde. Immanuel oder Immanuel. Gott ist mit uns. Dieses Gott ist mit uns ist das, was in der Prophetie schon ausgesprochen wurde, wo gesagt wird, hey, Gott wendet sich dem Volk zu. Und an der Stelle gehen für Josef wieder so ein paar Augen auf. Und er merkt, wow, stimmt, das hat Gott ja schon gesagt, dass er sich uns zuwendet, dass Gott für uns ist, dass er mich liebt und dass das, was jetzt passiert, denn wir müssen ja uns vorstellen, bei Josef, sein ganzes Leben kommt durcheinander. Du hast als junger Mann andere Pläne, wie dass deine Frau vom Heiligen Geist geschwängert wird. Dein Leben spielt sich nicht mehr in Zurückgezogenheit ab. Alle schönen, niedlichen, kleinen Lebenspläne und Träume konnte Josef vollkommen beerdigen. Wie Maria auch. Sie wollte ja einfach nur heiraten. Sie wollte einfach nur irgendwann eine Familie haben. Und dann kommt der Engel zu ihr und stellt ihre ganzen Lebenspläne, ihre ganze Lebensplanung so richtig auf den Kopf. Und dieses einfach nur gibt es nicht mehr. Ab jetzt ist sie sozusagen die Mutter Jesu. Und Jesus ist ja nicht jemand, der im Verborgenen geblieben ist, sondern er ist aufgekreuzt und er ist laut geworden, er ist öffentlich gewesen, er ist am Kreuz gestorben und ihr ganzes Leben, wo sie sich vorgestellt hat, ich will das gemütlich, smooth und einigermaßen ja, beschaulich über die Bühne bringen, ist in dem Moment nicht mehr so gewesen. Deshalb eine Warnung, wenn du dich auf Jesus richtig einlässt, wenn du auf Gott hörst, wenn du ihm gehorsam bist, dann kann es passieren, dass dein Leben auf den Kopf gestellt wird. Und das, wovon du träumst, was du dir ausmalst, das kann passieren, dass das gesprengt wird von Gott, weil er sagt, ist klein und niedlich, will ich aber nicht, sondern ich habe mir was anderes vorgestellt. Der Name Immanuel. Du brauchst Weihnachten, damit du sicher weißt, Gott ist für dich. Das heißt nämlich Immanuel, Gott ist für dich. Wir brauchen Weihnachten, um zu erfahren, Jesus befreit und Sünde ist nicht mein Herr. Und wir brauchen Weihnachten, um sicher zu wissen, Gott ist für mich. Und das haben Maria und Josef sowas von gebraucht, diese Zusage. Nachdem Josef, ja, da kommen wir jetzt drauf, lesen wir erstmal die nächsten Verse. Vers 24 und 25. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, das heißt, er schlief nicht mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Jesus. Josef ist mir sympathisch. Wisst ihr warum? Josef sagt nicht ja, er tat ja. Er hat einfach gemacht. Es steht nirgendwo, dass er groß geantwortet hat auf den Engel und gesagt hat, so, ab jetzt machen wir das so und so und so. Er hat es einfach gemacht, er hat es einfach umgesetzt. Und der kleine Traum von seinem Leben, wie gesagt, der zu zerbrechen droht, der bekommt eine neue Zusage. Josef bleibt bei Maria. Er nimmt sie zur Frau. Er wird sie nicht öffentlich anklagen. Sie soll davonkommen. Und Josef hält seinen Kopf oben an der Stelle. Und was er nicht macht, ist, er zieht seine Hand nicht aus Gottes Hand. Gott reicht ja ihm die Hand wie im Traum. Und er zieht seine Hand nicht daraus zurück, sondern er lässt seine Hand in Gottes Hand. Und er tut dasselbe, was Maria gemacht hat. Maria sagte, als sie geträumt hat, als der Engel ihr erschienen ist, ich bin des Herrn Magd. Und Josef sagt umgedreht, auch wenn er das nicht verbalisiert, aber durch seine Taten bringt er es zum Ausdruck, ich bin des Herrn Knecht. Mir geschehe, was du gesagt hast. Und er akzeptiert das Gerede im Dorf. Er akzeptiert das Kind, was nicht von ihm ist. Und er akzeptiert das Leben, was nie wieder einfach werden wird. Aber gerade so, nur auf diese Weise, wird er Teil dieser umfassenden Geschichte Gottes, die von Abraham angefangen hat mit der großen Verheißung. Und dorthin führt zu einem Leben in einer besseren Welt. Durch Marias Ja wird ihr kleines Leben groß. Und sie ist Teil dieser großen Geschichte von Gott geworden. Und genauso war es mit Josefs Ja. Sein Leben ist genauso groß geworden. Deshalb sehen wir, das ist der dritte Punkt, um zu sehen, du brauchst Weihnachten, wir brauchen Weihnachten, um zu sehen, es lohnt sich, Gott zu gehorchen. Weil er manchmal Dinge von uns verlangt, wo wir einfach nur mit dem Kopf schütteln und sagen, nee, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Es gibt Leute, die sollten Sachen verkaufen, andere Leute, die sollten Berufe aufgeben, Beziehungen beenden, was auch immer. Und es lohnt sich aber, Gott zu gehorchen. Das sehen wir bei Maria und Josef. Bei Josef haben wir das gelesen, Matthäus 1, 24. Und bei Maria, das kann man im Lukas-Evangelium lesen, wo sie ganz buchstäblich sagt, ich bin des Herrn Magd. Deshalb möchte ich das nochmal zusammenfassen. Wir brauchen Weihnachten. Du brauchst Weihnachten. Ich brauche Weihnachten. Um zu erfahren, Jesus befreit wirklich von Sünde. Er vergibt nicht nur, sondern er befreit Sünde. Und ich lade dich ein, dich darauf einzulassen und das ganz bewusst zu sagen und sagen, nein, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Sünde ist nicht mehr mein Herr, Jesus ist mein Herr. Und zu sagen, hey, ich möchte Jesus mein Leben geben. Wenn du sagst, hey, ich möchte nicht so leben, möchte nicht, dass Sünde mich beherrscht, dann gib dein Leben an Jesus ab. Und du brauchst Weihnachten, um zu wissen, ich brauche Weihnachten, um zu wissen, Gott ist für mich. Gott wendet sich mir zu. Er steht nicht da und kritisiert, guckt mich irgendwie seltsam an, sondern er ist für mich. Sein Blick ist liebevoll auf mein Leben, auf dein Leben. Und wir brauchen Weihnachten, um zu sehen, es lohnt sich, Gott zu gehorchen. Es lohnt sich, auch unbequeme Wege zu gehen. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent.
Es wird nicht immer dunkel sein, so klingt seit alter Zeit das Wort der Hoffnung hell hinein. Menschen Traurigkeit und halten auch die Höhe.